Bookstagram ist voller Überraschungen. Eines Tages gelang ich durch Zufall auf ein Profil, das wunderschöne, asiatisch angehauchte Illustrationen von Figuren und Wesen zeigte. Es stellte sich heraus, dass diese Illustrationen zu einem noch erscheinenden Buch gehörten. Ich folgte der Autorin, wartete auf die Veröffentlichung, bestellte es, las es und ich war völlig hin und weg. Die Clans von Tokito, Lotus und Tiger ist der Titel dieses Romans, geschrieben von der deutschen Autorin Caroline Brinkmann und erschienen im DTV-Verlag. Über dieses für mich persönlich Jahreshighlight wollen Stefan und ich in dieser Podcast-Folge diskutieren. Herzlich willkommen zum Weltenwandler-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid und hallo Stefan.
Hallo, auch von mir. Jetzt habe ich aber gleich mal eine Frage. Ist es für dich wirklich schon das Jahreshighlight, obwohl das Jahr noch so jung ist?
Das habe ich mir ja tatsächlich auch gefragt, als ich mir Gedanken gemacht habe. Das Jahr ist noch jung, aber bisher war es auf jeden Fall mein Highlight. Und ich, ich hoffe natürlich, dass noch ein Buch kommt, das noch besser ist. Aber die Clans von Tokito hat schon wirklich ein sehr, sehr hohes Level und die Messlatte sehr hoch gelegt.
Bin ich ja mal gespannt, ein bisschen mehr davon zu erfahren.
Ja, du hast es ja auch gelesen und ich glaube, du fandest es auch ziemlich gut. Das werden wir jetzt einmal gemeinsam im Gespräch erörtern und wir starten mal gleich mit dem Aussehen des Buches. Erzähl mal, wie findest du die Illustrationen, wie findest du das Cover?
Ja, also da fehlen mir tatsächlich ein bisschen die Worte, ehrlich gesagt, weil alleine das Cover ist schon super schön, wie ich finde. Persönlich, es passt total gut. Wir sehen die Protagonistin, will ich jetzt mal behaupten. Man sieht im Hintergrund verschiedene Zeichen, die auf die Clans hindeuten, wo wir noch drauf kommen. Und sobald ich das aufblättere, sehe ich ja sogar, dass auf den ersten beiden Seiten auch noch Illustrationen, eine ganze Doppelseite voll damit ist. Auch super schön gestaltet. Auch hier wieder die Figuren, Tiere oder auch andere Gegenstände, die zu den Clans gehören. Und für mich ein kleines Highlight sind die Illustrationen direkt bei den Kapitelüberschriften und auch am Ende des Kapitels. Und diese sind nicht einfach nur wahllos gewählt und einfach nur so da quasi, sondern die passen immer perfekt dazu. Also sei es zu den Protagonisten, denen wir folgen, oder sei es auch, dass ein wichtiger Clan, worum es geht, einfach am Ende nochmal abgebildet ist.
Ja, ich finde auch wunderschön, absolut ästhetisch und man merkt einfach, das ist so liebevoll. Also die ganze Gestaltung ist liebevoll. Und was ich auch toll finde, ist, dass die ganzen Illustrationen, sowohl die auf dem Cover als auch in den Büchern, im Buch selbst, auf den Seiten, die du erwähnt hast, schon Hinweise geben auf die Welt, in der wir uns befinden. Wir befinden uns in einer Welt, die ganz neu ist, die ganz anders ist und die sich dadurch auszeichnet, wie Stefan schon gesagt hat, dass sie von verschiedenen Clans beherrscht wird. Und Stefan und ich stellen mal ganz kurz die Clans vor. Stefan, leg mal los.
Genau, ich werde es jetzt aus dem Buch kurz zitieren im Prinzip, weil das ist nämlich am Ende des Buches nochmal aufgelistet, weil es doch sehr viele Sachen sind und deshalb nicht wundern diesbezüglich. Wir fangen mal an mit dem Lotus-Clan. Dort geht es darum, dass jeder Clan hat ein kleines Spezialgebiet. In dem Sinne ist es eine Unterhaltung. Es wird bezeichnet, wie die Krieger oder die Mitglieder des Clans heißen. Das sind die Schmetterlinge, das ist nämlich wichtig auch. Und es gibt auch immer ein Motto zu jedem Clan. Und das wäre beim Lotus-Clan, sei anmutig und schön.
Als nächstes gibt es den Feder-Clan. Der Feder-Clan hat das Spezialgebiet Informationen und Wissen. Die Krieger sind die sogenannten Feder-Assassinen. Und das Motto lautet, denk nach, bevor du handelst.
Machen wir gleich weiter mit dem dritten Clan. Das ist die Weiße Hand. Das Spezialgebiet ist die Medizin und Heilung. Es gibt keine Krieger. Das wird dann im Buch später noch erläutert, wieso, weshalb, warum das so ist. Und das Motto ist, Gesundheit ist das wichtigste Gut.
Der vierte Clan, das sind die Amphibien. Ihre Spezialgebiete sind Gifte, Gegengifte und Färbereien. Als Krieger haben sie die Giftmischer. Und ihr Motto lautet, zusammen sind wir viele.
Dann sind wir schon beim fünften Clan, der Affenclan. Diese haben das Spezialgebiet des Handwerks und ein kleines bisschen vielleicht in Anführungszeichen ausufernde Feiern. Die Krieger sind Barbaren und Raufbolde und das Motto ist, wir brauchen kein bescheuertes Motto, nur unsere Fäuste.
Die haben das beste Motto. Der sechste Clan, das sind die Streuner. Ihre Spezialgebiete Diebstahl und Schmuggel. Krieger, das sind unorganisierte, kleinere Gruppen, die im Untergrund leben und sie leben nach dem Leitspruch, die Unsichtbaren sehen alles.
Dann sind wir schon beim siebten und letzten Clan angelangt, und zwar die Tiger. Allerdings sind diese ausgelöscht. Das heißt, da gibt es jetzt weder Motto noch Sonstiges dazu, aber dieser Band, den wir hier haben, der hat ja auch den Untertitel Lotus und Tiger. Und dementsprechend wird es auch in der Geschichte um diesen Tiger-Clan gehen, was da passiert ist.
Genau, unbedingt im Hinterkopf behalten, wenn ihr das Buch lest. Okay, also die Welt, Tokito wird beherrscht von diesen Clans, die wir gerade aufgezählt haben. Erzähl mal, Stefan, was findest du an dieser Welt faszinierend?
Das ist total schwierig zu beschreiben, weil eigentlich alles. Es ist ein wahnsinniges Worldbuilding betrieben worden, meiner Meinung nach. Alleine diese Abgrenzung, wir haben es jetzt gerade gehört, welcher Clan welche Spezialgebiete hat. Die interagieren miteinander, die sind trotzdem in Konflikt miteinander. Also es ist keine rosa-rote Welt, das ist auch sehr düster teilweise. Und es ist immer gefährlich, wenn man auch in keinem Clan ist zum Beispiel, weil man dann so ein bisschen ruchlos, sag ich mal, gilt. Und das ist für mich erstmal das Wichtigste, was es zum Worldbuilding, zu der ganzen Welt zu sagen gibt.
Mhm. Ich finde die Welt auch total faszinierend, total klasse. Ich bin ja ein großer Fantasy-Fan. Aber was ich diesmal wirklich schön fand, ist, dass diese Welt an einer ganz anderen Kultur angelehnt ist als vielleicht an die europäische, nämlich an die japanische. Und das war am Anfang schon, das hat mich auch so fasziniert, als ich diese Bilder und Illustrationen auf Instagram gesehen habe. Das hat mich sofort an Japan erst einmal erinnert. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert, und es ist tatsächlich so, dass die Autorin selber gesagt hat, dass sie sehr, sehr begeistert ist auch von der japanischen Kultur, dass sie da Elemente mit reingebracht hat, zum Beispiel aus japanischen Mythen. Wir haben die Geishas zum Beispiel, gut, das ist jetzt kein Mythos natürlich, aber die gab es ja wirklich, also das passt da, aber auch so Mythen im Sinne von der Geist oder ein Dämon, wenn wir über die Handlung reden, kommen wir auf diesen Dämon, der in einer Tonscheibe eingesperrt ist. Und ich mag das immer total, wenn man sich von der realen Welt inspirieren lässt. Und das macht die Autorin, und vor allem von der realen Welt, die einem selber noch nicht so bekannt ist. Also mit asiatischer, japanischer Kultur kenne ich mich nicht so aus. Und das dann aber angereichert mit Fantasy-Elementen, finde ich eine ganz, ganz klasse Welt, die sie da erschaffen hat. Es gibt ja auch Wesen. Stefan, was fallen dir für Wesen ein in dieser Welt, die diese Welt auch noch zu etwas Besonderem machen?
Für mich wäre da zumindest als erstes mal der Dämon, was ja auch eine Schlüsselrolle spielt. Also es gibt Dämonen. Oder auch, was ich noch viel wichtiger finde eigentlich, es gibt sogenannte Faris, die haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt gehabt. Die gehören nicht zu den Clans, sind so ein bisschen übergeordnet. Und diese haben sogenannte Spirits. Und das war für mich so eine, also diese beiden Fabelwesen oder wie man es nennen mag, sind für mich erstmal die übergeordneten Sachen. Aber, was mir gerade einfällt, es gibt ganz zum Beginn der Geschichte auf der ersten Seite ein Wesen, was beschrieben wird, was ich super schön finde und was ich gerne mal kurz zitieren möchte. Und zwar einfach den Einstieg, also der erste Absatz im Prinzip. Und zwar, es war der Moment, auf den ich gewartet hatte. Ein Methanwal schob seinen gigantischen, aufgedunsenen Körper durch die Smogwolke und tauchte hinab. Er öffnete sein Maul und sog die verseuchte Luft ein, um sie zu filtern. Lautlos glitterte durch den neonfarbenen Buchstaben, die in den Himmel projiziert wurden. Daran sieht man, finde ich, jetzt schon alleine nur diese, ich glaube, es waren drei oder vier Sätze, wie farbenfroh bildlich das Ganze, also farbenfroh im Sinne von bildlich, beschrieben wurde. Ich finde ein sehr, sehr gelungener Einstieg und halt diese Methanwale super spannend, weil sowas habe ich echt auch noch nie gehört. Auch da, ich weiß nicht, weißt du zufällig, ob das auch etwas mit japanischer Kultur zu tun hat, zufällig?
Ich weiß es nicht, ich glaube es aber nicht. Aber was ich interessant finde, die Autorin ist auch auf Instagram aktiv und hat mal geschrieben, dass ihr Traum immer war, Meeresbiologin zu werden. Und sie eine ganz große Faszination für Wale hat.
Das wäre natürlich eine Begründung. Und dann vor allem nicht im Wasser, sondern ein wenig mal abgehoben, im wörtlichen Sinne tatsächlich, im Himmel.
Ja, absolut. Und dann gibt es auch noch diese Mochis, die ich ganz cool finde, so Müllquallen, die dann...
Ah, stimmt.
Ja, ja. Dann im Müll immer nach Essen und so suchen. Also im Schreiben, in den verschiedenen Szenen, kommen dann immer wieder so solche Wesen vor. Also das Worldbuilding wird, finde ich, sehr, sehr dezent eigentlich betrieben und umso faszinierender, finde ich, ist. Also es ist schön eingebettet in der Handlung auch immer. Aber jetzt, Handlung ist das Stichwort, wollen wir mal darüber reden, um was es eigentlich geht. Dazu müssen wir die Figuren, die drei Protagonisten, kennenlernen. Stefan, leg mal los.
Genau, also wir haben ja schon gesagt, wir haben drei Protagonistinnen, denen wir folgen und die auch entsprechend jeweils Kapitel abwechselnd immer aus einer Sicht beschrieben wird. Und fangen wir einfach mal mit Erin an. Und zwar, muss man ein bisschen ausholen, ist eine Frau, die sich nicht sehr gerne unterkriegen lässt, sagen wir es mal so. Das heißt, sie sagt sehr gerne, was sie denkt. Sie legt sich mit ihren Vorgesetzten immer wieder an und lässt sich nicht so gerne herumkommandieren. Was so ein bisschen ein Problem ist, weil man halt in den Clans doch eine gewisse Hierarchie hat und halt sich dann doch hin und wieder mal unterordnen muss, um halt seinen Job zu behalten. Und daher passiert es öfter, dass sie gefeuert wird und halt clanlos ist. Was ich ja eben schon angedeutet habe, das führt dazu, dass sie Probleme hat, weil wenn man clanlos ist, hat man auch keinen Schutz der Clans. Das heißt, man ist mehr oder weniger vogelfrei. Das Ganze spitzt sich dann auch zu, dass sie tatsächlich gekidnappt wird und dann nur dank eines Dämonen, was eben ja auch schon Rahel gesagt hat, mit einer Tonscheibe, dieser Dämon ist an der Tonscheibe gefangen gewesen und nur mit Hilfe von diesem Dämon schafft sie es, sich dort zu befreien. Mit dem Preis, dass dieser Dämon jetzt bei ihr mit im Körper quasi ist. Und das führt natürlich zu verschiedenen Komplikationen. Um das mal ganz kurz anzudeuten.
Ja, also ich muss sagen, ich mag Erin. Sie ist eine sehr impulsive Figur, wie man jetzt auch an dem, was Stefan gesagt hat, ablesen kann. Sie ist so die Kämpfernatur und manchmal habe ich aber das Gefühl gehabt, dass sie mal zu stürmisch handelt und zu wenig nachdenkt und auch nicht wirklich logisch nachdenkt. Sie plant ihre Schritte nicht. Ich hatte manchmal das Gefühl, dass sie nicht so ganz helle ist. Ich weiß nicht, übertreibe ich da Stefan oder?
Also das würde ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben, dass sie nicht helle ist, aber ich finde, es passt alles super gut zu ihrem Charakter einfach. Weil es genau aus, also impulsiv ist, glaube ich, genau das richtige Wort, was du genannt hast. Sie agiert einfach, ohne direkt nachzudenken. Aber ich würde nicht behaupten, dass sie blöd ist, dass sie das nicht könnte. Aber es ist halt einfach ein Mensch, die erst handelt und danach Fragen stellt.
Ja, dann haben wir noch Ryane als zweite Protagonistin.
Da können wir auch gleich wieder einen kleinen Bogen spannen zu den Clans. Wir haben mich ja schon gesagt, dass der Lotus-Clan die Kriegerinnen oder Krieger als Schmetterlinge bezeichnet werden und genauso eine ist Ryane. Sie ist auch super schön, zumindest habe ich so in Erinnerung, wenn ich mich ganz irre.
Ja.
Und dieser Lotus-Clan hat allerdings die Eigenschaft, dass er ja, wie gesagt, Unterhaltung eigentlich bieten soll, aber eigentlich super manipulativ ist. Das heißt, man wird dann halt, hat einen schönen Abend, es muss jetzt nicht unbedingt Richtung Bordell oder sonstiges sein, sondern einfach auch nur, dass die Leute sich damit sehen lassen wollen. Es ist einfach ein Ruf, den man da quasi bekommt, wenn man sagt, hey, ich habe einen Schmetterling an meiner Seite für diesen Abend. Das ist fast schon wie eine Trophäe, kann man es abfällig behaupten. Und Ryane ist noch kein offizieller Schmetterling, sondern hat eigentlich jetzt noch so ein bisschen in der ganzen, ist noch in der ganzen Ausbildung und fällt jetzt durch eine Prüfung durch. Und daran hat man schon gemerkt, jetzt ohne zu viel zu verraten, dass es eigentlich in dieser ganzen Stadt, in Tokito, heißt, traue niemanden. Denn diese Prüfung, die sie nicht bestanden hat, hat etwas damit zu tun, dass sie jemanden vertraut hatte und mehr oder weniger enttäuscht wurde. Ist kein großer Spoiler, passiert relativ früh in der Story und das löst alles weitere aus, denn auch nun ist sie auch clanlos und flüchtet zu ihrer Mutter, die sie eigentlich überhaupt gar nicht, kennen möchte, Anführungszeichen, da diese tatsächlich eine Prostituierte ist und in einem sehr heruntergekommenen Viertel arbeitet und dann halt dort aber trotzdem muss Ryane einen Unterschlupf finden. Und da entwickelt sich natürlich auch vorprogrammiert Konflikte ohne Ende.
Ja, und ihre Mutter, also ganz furchtbar, hat sie tatsächlich als Kind einfach ausgesetzt beziehungsweise in ein Waisenhaus geschickt. In diesem Waisenhaus hat sie auch Erin kennengelernt. Also seltsame Mutter. Aber auch das ist wieder so ein bisschen Indiz für diese Welt, in der wir uns befinden. Und du hast es gerade mit dem Motto genannt oder dieser Leitspruch, der sich durch das ganze Buch so ein bisschen zieht. Vertraue niemandem. Und das ist halt eine Welt, die ganz, ganz grausam ist. Also allein dadurch merkt man schon, dass man wirklich niemandem vertrauen kann, dass es wenig Liebe gibt, dass es diese Clanlosigkeit wirklich dazu führt, dass man eigentlich keinen Tag auf der Straße überlebt. Also eine ganz schlimme Welt, in der sich unsere Protagonisten befinden. Zu Ryane will ich noch kommentieren, dass sich tatsächlich bei ihr so ein bisschen die Geister scheiden. Es gibt viele, die sie nicht mögen und also entweder hasst man sie oder man liebt sie. Es war so ein bisschen die Diskussionen auch auf Instagram. Ich muss tatsächlich sagen, ich weiß nicht, ob ich damit in der Minderheit bin mit meiner Meinung, für mich war sie die Favoritin. Also ich finde, ja, Erin finde ich gut, absolut, super Protagonistin. Aber ich konnte mich irgendwie mit Diane total identifizieren, auch wenn ich nicht, wahrscheinlich nicht so mega schön bin wie sie. Aber ich finde, sie hat eine ganz tragische Geschichte. Sie will geliebt werden, aber, und ich glaube, deswegen habe ich am meisten auch so Mitleid mit ihr gehabt, auch wenn sie manipulativ ist, klar. Aber sie ist die Einzige eigentlich in unserem Beziehungsgeflecht, auf das wir noch eingehen, die eigentlich total alleine ist. Weil Erin ist nicht alleine, Erin hat einen Partner, nämlich den Miko, das ist ihr Freund. Aber Rianne ist total alleine. Also eigentlich sind sie alle Freunde, aber wenn es hart auf hart kommt, ist sie halt alleine. Und das sieht man auch im Laufe der Geschichte, was mich echt immer ein bisschen traurig gemacht hat, weil ich glaube, ihre innerste Motivation ist einfach nur geliebt zu werden. Und deswegen geht sie auch zu dieser komischen Mutter zurück, die ihr eigentlich so viel Leid verursacht hat. Ich finde, sie ist ein ganz tragischer Charakter, die aber, finde ich, eine super Entwicklung auch durchmacht bis zum Ende. Genau, aber genug zu Rianne. Kieran haben wir noch als Dritten im Bunde.
Genau, die letzte Perspektive, der wir folgen im Buch. Und wie ich vorhin schon angedeutet habe, kein Clan im klassischen Sinne, sondern ein Fari. Und Faris sind, wie gesagt, dafür zuständig, im Prinzip, um das Gleichgewicht darzuhalten und um einen Krieg zwischen den Clans zu verhindern. Wie gesagt, besitzen diese, also jeder Fari besitzt einen Spirit. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Denn im Normalfall ist es so, dass dieser Spirit mit der Figur, also mit der Seele oder auch dem Körper des Trägers verbunden ist. Nur bei Kieran ist es nicht so. Dort ist es, dass der Spirit außerhalb des Körpers ist. Aber diesen Spirit kann halt auch im Normalfall nur der Besitzer, also der, wo Besitz ergriffen wurde quasi, sehen. Das heißt, Kieran erzählt es, aber keiner glaubt ihm. Also zumindest späterhin, weil eigentlich hat jeder Spirit, oder was heißt eigentlich, es hat jeder Spirit eine Fähigkeit, die er mitliefert, eine übermenschliche Fähigkeit im Prinzip. Aber bei Kieran gibt es nichts Offensichtliches, was da wirklich stimmt und passt. Deshalb wird er dann irgendwann ein bisschen zum Gespött, sag ich mal. Und er will eigentlich nur noch seine Ausbildung endlich fertig haben und Wächter werden. Das ist für ihn so, dass seine Motivation, sag ich mal, weil er hat einfach keinen Bock mehr auf das Ganze und immer nur als Lehrling gesehen zu werden. Und diese Unzufriedenheit, die er hat, spiegelt sich aber auch in der Beziehung mit seinem Spirit, denn sein Spirit spricht nicht mit ihm. Und die harmonisieren überhaupt gar nicht.
Ja.
Kann man wirklich so sagen, auch das ist kein Spoiler. Wir haben jetzt super viel erzählt, aber vertraut uns. Und nach 100 Seiten habt ihr das alles schon gelesen und es gibt immer noch viel, viel mehr zu entdecken. Es wird aber auch super schnell klar, dass Kieran eine Schlüsselfigur irgendwo hat, weil das ist, also er hat diesen Spirit wirklich, das ist nicht eingebildet. Und das ist eine Besonderheit. Und auch das hat seine Gründe und wird auch im Laufe des Buches weiter erläutert.
Ebenfalls wie Rianne hat Kieran eigentlich auch eine sehr tragische Geschichte, auf die kann ich jetzt aber auf keinen Fall eingehen, weil die dann erst aufgedeckt und enthüllt wird. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass ich von all diesen drei Figuren Kieran am wenigsten mochte. Auch da weiß ich nicht, ob ich in der Minderheit bin mit meiner Meinung. Ich finde, er wirkt immer relativ, ja, es ist traurig und er ist der Außenseiter und ach Gott, ja, die Welt ist so schlimm. Aber er wirkte irgendwie, finde ich, ein bisschen arrogant und engstirnig auch immer. Und auch die Beziehung zu seinem oder das Verhältnis zu seinem Spirit fand ich eher, okay, jetzt übertreib nicht. Ich verstehe den Frust, den er da aufgebaut hatte, aber ich mochte ihn tatsächlich am wenigsten. Generell waren mir die ganzen Fahrten ein bisschen suspekt. Angefangen bei seinem Meister, den fand ich auch ein bisschen komisch. Aber ich hatte den Eindruck, dass diese Fari eigentlich ja eine Macht besitzen, mit der sie vielleicht auch Dinge beeinflussen können, die auch wirklich respektiert wird von den anderen Clans. Und trotzdem haben sie meiner Meinung nach ihren Einfluss nicht genutzt, um aus dieser grausamen Welt eine einigermaßen erträgliche Welt zu machen. Also ich hätte mir gewünscht, dass sie da ein bisschen zum Wohle der Stadt irgendwie mehr handeln, aber es wirkte alles immer so ein bisschen wie so ein arroganter Haufen, der sich auch viel um sich selbst und das, was ihnen dann weiterbringt, irgendwie nutzt. Und deswegen weiß ich jetzt nicht, ob so meine Abneigung ein bisschen damit zusammenhängt gegenüber Kieran, dass er halt ein Fari ist. Aber von diesen drei Figuren, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, welche war deine Lieblingsfigur und die Figur, die du vielleicht weniger mochtest?
Das habe ich mich gerade die ganze Zeit gefragt, als du erzählt hast, wen du magst und wen du nicht magst. Also dazu muss ich erstmal sagen, ich bin ein Fan von Büchern, die plotgetrieben sind. Also das heißt, ich bin nicht unbedingt der Fan, oder was heißt Fan? Ich bin nicht die Person als Leser, die darauf achtet, ob die Figur mir jetzt super sympathisch ist oder nicht, sondern ich mag vor allem das, was daraus entsteht im Plot. Deshalb habe ich mich auch mit Rihanne eigentlich am besten erstmal identifizieren können, im Sinne von, weil dort am meisten hinter den Kulissen passiert, sag ich mal. Mhm. Also was auch nicht direkt ausgesprochen wird, sondern wo man halt ein bisschen mitdenken muss. Es sind total viele Details, die zwischendrin passieren und die am Ende noch einen Sinn ergeben. Deshalb hätte ich da jetzt erstmal die Nummer 1 gesagt. Erin hat halt das super Potenzial, dass es ja eigentlich nicht nur Erin ist, sondern halt auch dieser Dämon, von dem wir gesprochen haben. Das hat für mich halt einen super Humor mitgebracht. Und das fand ich deshalb auch da fast auf gleicher Wellenlänge mit Rihanne. Und Kiran, also ich kann nachvollziehen, was du gesagt hast, definitiv. Aber ich habe es nicht so empfunden. Ich habe mir immer so ein bisschen gefragt, wie war es denn vorher? Wie war es denn, als die Clans sich bekriegt haben? Weil das haben sie ja jetzt nicht. Und deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass sie doch ein bisschen Einfluss hatten oder haben. Und das wahrscheinlich viel, viel schlimmer wäre, wenn es sie nicht geben würde. Aber diese Arroganz kann ich nachvollziehen. Für mich war es halt sehr spirituell, was halt der Spirit an sich dann auch schon irgendwo mit sich bringt.
Ja, stimmt.
Das war dann, es gab so eine Szene zum Beispiel, dass sie halt zum Meditieren geschickt wurden und sie sind jetzt als Strafe, müssen sie jetzt 2 Stunden da rumhocken und quasi Anführungszeichen nichts machen. Da kann ich das nachvollziehen, was du sagst, dass das eigentlich noch so ein bisschen, ja, da könnten sie auch andere Sachen machen, die der Stadt helfen würden und dann trotzdem als Bestrafung Anführungszeichen gelten würden.
Okay, wie gesagt, das ist immer alles nur Geschmackssache, das war jetzt einfach nur mein Empfinden.
Bei mir genauso.
Ja, wir haben jetzt die Figuren kennengelernt, wir kennen die Welt und das Spannende ist, dass wir immer aus den verschiedenen Perspektiven die Handlung mitbekommen, aus Erins, Rihannes und Kirans. Stefan, erzähl uns mal etwas über diese verschiedenen Erzähl- und Handlungsstränge.
Ja, also wie gesagt, wir haben ja 3 verschiedene Perspektiven. Und das ist etwas, was ich super liebe. Ich bin ein Fan von mehreren Perspektiven, weil es, wenn es gut gemacht ist, und das ist in diesem Fall so, immer am Ende des Kapitels von der einen Perspektive eine Frage offen ist, die ich aber erst erfahre, wenn ich wieder in der Perspektive bin, also 3, 4 Kapitel meistens später. Und das ist hier wirklich sehr gut ausgelobt worden. Das heißt, ich springe durch das Buch, weil auch die Kapitel relativ kurz gehalten sind meistens. Klitzekleines Manko schon mal, damit wir nicht nur komplett immer nur positiv sind. Gegen Ende hin nimmt eine Perspektive sehr viel Platz ein, was ich ein bisschen schade fand, was dem Plot wahrscheinlich einfach geschuldet ist. Da ging es dann wirklich ein bisschen rasant zu und halt immer nur bei einer Perspektive. Da hat mir der Wechsel vom Anfang des Buches ein bisschen gefehlt. Was ich aber super gut gelungen fand, ist, wie die Informationen eingestreut sind. Weil wir jetzt schon gehört haben, das ist eine super große neue Welt. Es gibt total viel zu wissen, zu erfahren. Und da verfällt man gerne mal in einen Infodump, dass alle Informationen einfach direkt hingehauen werden. Das ist, finde ich, in diesem Buch nicht passiert. Es wird immer schön tröpfchenweise in der einen Perspektive dies, in der anderen Perspektive das mitgeteilt. Das heißt, es ist viel Handlung mit dabei, es ist aber nicht hektisch. Und das fand ich einfach sehr, sehr faszinierend und hat mir super viel Spaß gemacht, als Rahel mir das Buch dann empfohlen hat und ich die ersten 100 Seiten schon durch hatte.
Ja, ich finde es auch interessant, dass die verschiedenen Perspektiven immer wieder mit einem Leitspruch verbunden sind. Also so Leitsprüche, Mottos, Motive finden sich zuhauf in dem Buch. Bei Erin ist es immer quasi, wenn aus Erins Perspektive gesprochen wird, heißt es, ich blühe im Schatten. Bei Rihanne, Schönheit ist Macht. Bei Kiran, es werde Licht. Eigentlich schön auch so ein bisschen dieser Gegensatz zwischen Dunkelheit und Licht immer wieder eine Rolle spielt, auch in dem Buch, auch in der Handlung. Und ich fand es auch toll mit den verschiedenen Perspektiven. Also es hat wirklich eine Abwechslung, eine Spannung, eine Dynamik mit reingebracht. Die Stränge verbinden sich dann auch immer mehr. Es wird dann, man merkt, dass das dann alles wirklich so seinen Sinn hat, dass man alle 3 Perspektiven mitbekommen hat und dass die nicht isoliert voneinander betrachtet werden sollten. Kurze Kapitel, kurze Szenen, also die Handlung startet erst zügig, später dann wirklich rasend schnell voran und man hatte wirklich keine Zeit für Langeweile. Aber dabei wirkt es nicht hektisch, zum Ende hin vielleicht, aber da werden wir dann später nochmal drauf separat eingehen. Also insgesamt muss ich sagen, wirklich gelungen, auch Sprache, super Sprache, man kommt flott durch. Ganz, ganz cool, wirklich, ja.
Vielleicht ganz kurz ja, noch zu dem Punkt, noch 2 schöne Beispiele, was ich einfach klasse fand. Und zwar, was ich ja eben schon gesagt hatte, dass wir halt immer hin und her springen in den Perspektiven, dadurch ja diese Cliffhanger am Ende haben. Aber auch viele Sachen passieren, die man am Anfang gar nicht so wahrnimmt. Also man nimmt sie schon wahr im Sinne von, dass man es gelesen hat, aber man denkt gar nicht drüber nach, dass es irgendeine größere Rolle spielt und am Ende dann doch nochmal zusammenläuft. Also auch ein großer Punkt für mich, da passiert nicht viel durch Zufall, sondern das hat alles seinen Sinn und Zweck und kommt am Ende noch raus. Und ein super schönes Beispiel möchte ich einfach noch nennen, weil wir das Thema ja auch immer wieder von Klischees haben. Und wir haben ja vorhin gehört, dass der Affenclan sehr brutal, Anführungszeichen, sein soll. Also sein Motto ist ja, wir brauchen kein Motto, wir brauchen nur unsere Fäuste. Und es gibt eine Szene, dort wird genau das eigentlich gewollt. Das heißt, wir haben einen Protagonisten oder eine Protagonistin, die damit rechnet, dass jemand, der im Affenclan ist, ein bisschen mal ausrastet. Und es funktioniert überhaupt gar nicht. Das heißt, das Klischee wird komplett gebrochen. Dieses interne Klischee in der Welt, was ja eigentlich heißt, dass das Mitglied vom Affenclan schnell austickt, tickt gar nicht aus und versaut den ganzen Plan, was total humorvoll ist und auch sehr, sehr cool dann zu lesen ist.
Ja, stimmt. Das ist wirklich ein sehr cooles Beispiel. Generell werden Klischees gebrochen bzw. nicht ausgespielt. Ein anderes Beispiel ist die Beziehung zwischen Erin und Miko. Über Miko haben wir noch gar nicht so viel gesprochen. Das ist Erins Partner. Erin und Rihanna sind gemeinsam im Waisenhaus aufgewachsen. Sie waren gute Freunde und aus Erin und Miko ist dann irgendwann ein Paar geworden. Genau, und das Schöne an dieser Beziehung ist einfach, dass die so liebevoll miteinander umgehen und da ein bisschen die Rollen in Anführungsstrichen so vertauscht sind. Also das ist so, dass Miko ist derjenige, der dann zu Hause auf Erin wartet und sie dann versorgt mit Essen und wenn sie sich wieder geprügelt hat, da ihre Wunden versorgt. Und die, ich finde, die sind einfach so süß gemeinsam als Paar. Und ich finde es außerdem erfrischend, dass es eben nicht darum geht, dass wir jetzt eine Single-Protagonistin haben, die unbedingt jetzt die Liebe ihres Lebens finden muss und dass alles so wichtig ist, dass sie einen richtigen Partner hat. Nee, die hat schon ihren perfekten Partner gefunden. Die beiden sind schon zusammen. Manchmal ist es ein bisschen kitschig, aber ich finde es total süß. Und sie ist halt echt so mehr derjenige wirklich, die sich prügelt, die Muskeln hat, die kämpft. Und Miko ist halt derjenige, der für einen Federclan arbeitet, Bibliothekar ist, immer eine Brille hat, eher schmächtig und nicht so der muskelbepackte Hero. Also das finde ich ganz cool, dass das Klischee zum Beispiel gebrochen wird. Oder eine andere Sache ist, dass die verschiedenen Clans ja von Fürsten regiert werden. Und der Federclan, wo auch Miko arbeitet, wird zum Beispiel regiert von einem Fürsten, nennt sich der Rabe, und der ist gehörlos. Und das finde ich zum Beispiel total cool. Da gibt es halt einen Gebärdendolmetscher, der dann halt immer dolmetscht. Aber fand ich super. Also wirklich eine kleine Sache, wo jetzt nicht über, keine Ahnung, Inklusion, Diversität ewig irgendwas aufgebauscht werden muss, sondern es ist halt einfach eine Figur, die eine wichtige Position hat und basta. Das wird nicht viel thematisiert, das ist halt einfach so. Fand ich super.
Definitiv volle Zustimmung. Wobei, ich habe mir noch notiert, das würde mich jetzt mal interessieren, und zwar, wir haben ja auch letztens über Bodyshaming gesprochen. Und in diesem Punkt würde mich mal interessieren, wie weit hast du das empfunden? Weil ich habe jetzt so ein bisschen drüber nachgedacht und habe eigentlich auch wieder sehr viele perfekte Körper, Anführungszeichen, im Sinne. Wobei man auch hier wieder zugeben muss, wenn ich zum Beispiel an die Fari denke, die werden stark trainiert. Also die müssen sehr viel trainieren. Also da ist es wieder ein bisschen Plot getrieben, dass das halt gar nicht anders geht. Da kann jetzt nicht irgendein Schwächling einfach nur rumstehen und sitzen. Weil wie hast du das empfunden? Oder hast du das gar nicht wahrgenommen vielleicht sogar?
Nee, also ich muss sagen, bei mir war es eher das Gegenteil tatsächlich. Weil Erin ist für mich keine Protagonistin, die dieses typische Schönheitsideal erfüllt. Also gar nicht. Ich glaube, das wird sogar genau das beschrieben, dass sie eben nicht diejenige ist, die super schön ist. Sie hat kurze Haare und nicht zum Beispiel lange Haare, wie die ja dann oft die Protagonistinnen haben und gut aussehen. Und die legt auch gar keinen Wert darauf. Ich meine, bei Rihanna, klar, Rihanna ist schön, aber sonst würde es die Handlung ja auch gar keinen Sinn machen. Wenn sie nicht schön wäre, dann wäre sie ja auch gar nicht im Lotus-Clan. Und Miko ist eben nicht derjenige mit Sixpack und der hotte Lover, sondern er ist ja eigentlich so eher der Bücherwurm, der sich hinter einer Bibliothek verkriecht. Also ich muss sagen, bei dem Buch habe ich das überhaupt nicht empfunden. Außer bei Kieran. Kieran ist, glaube ich, muskulös, aber wie du sagst, hängt halt damit zusammen, dass sein Fadi ist und er trainieren muss.
Gut, dann war das nur mein Empfinden, aber ganz, ganz wichtig, das, was du gesagt hast mit dem Gehörlos, ist einfach super eingebracht, nicht aufdringlich. Das Normalste der Welt.
Ja, genau. Gut, also über die Beziehung Erin Miko haben wir jetzt geredet. Die interessanteste Beziehung in dem Buch ist aber natürlich zwischen Erin und dem Distelkönig, der ja in ihr lebt. Erzähl uns mal etwas über diese Beziehung. Wie fandest du sie?
Unbeschreiblich. Nein, also das habe ich ja vorhin schon angedeutet. Ganz kurz zur Erläuterung. Der Distelkönig ist der Dämon, den Erin befreit aus dieser Tonscheibe und der dann einfach mit ihr zusammen in dem Körper ist. Also Beziehung im Sinne von jetzt nicht gewollt. Und das macht das Ganze auch etwas humorvoll und amüsant. Denn der Distelkönig ist wirklich ein waschechter Dämon. Also der möchte auch mal ein bisschen morden und umbringen. Man muss dazu allerdings sagen, bevor ich gleich zu ein, zwei Zitaten komme, dass hier auch die Meinung sehr auseinandergeht. Also es gibt viele Rezensionen da draußen, die auch sagen, dass der Distelkönig wischiwaschi ist. Also gar nicht, er müsste eigentlich mehr böse sein oder halt mehr humorvoll, aber nicht so ein Zwitterwesen, sag ich mal. Muss ich jetzt persönlich sagen, habe ich jetzt nicht so empfunden. Ich fand es schon sehr schön ausgeglichen und das hat das Lesevergnügen bei mir deutlich erhöht. Denn, das ist für mich das Wichtigste, er ist sowohl humorvoll als auch teilweise sehr ernst. Dafür zwei kleine Zitate. Erstmal was sehr Humorvolles, meiner Meinung nach. Dort spricht der Distelkönig mit Erin und zwar: Du musst nie wieder putzen. Stattdessen können wir Leute umbringen. Das macht viel mehr Spaß. Ich meine, dass, wie gesagt, er ist manchmal oder sehr oft sehr blutrünstig unterwegs und tötet einfach gerne, was halt ein Dämon einfach so mit sich bringt. Mhm. Aber ich finde auch, dass er viele Denkanstöße bringt, weil er halt über die Menschen spricht, weil er sie ja nur beobachtet. Und da habe ich jetzt ein Beispiel rausgenommen. Weißt du, Menschen reden zu viel. Und das nicht einmal, weil sie etwas zu sagen hätten, sondern weil sie sich einfach gerne reden hören. Aber zuhören, das tun sie selten. Darum sind sie auch so engstirnig. Und darum hasse ich sie. Das, ja. Also, kann ich nachvollziehen. Worte, ja. Kann ich nachvollziehen. Nein, also deshalb diese Beziehung zwischen diesen beiden ist wunderschön, weil Erin natürlich trotzdem einen Gegenpart irgendwo hat. Und Erin zwar auch impulsiv arbeitet, aber durch dieses Impulsive auch eine, würde ich sagen, sehr, sehr starke Seele hat und sich halt auch nicht immer vom Distelkönig einlullen lässt. Und das ist halt schön dargestellt, finde ich.
Ja, ich verstehe auch die Kritik mit dem Distelkönig. Tatsächlich muss ich sagen, dass ich das gar nicht so empfunden habe, auch so wie du. Ich fand es wirklich bereichernd und es war wirklich sehr humorvoll und auch die Kämpfe und die Diskussionen zwischen Erin und der Distelkönig waren so die Highlights, fand ich auch in der Geschichte. Aber man muss halt trotzdem aufpassen. Es ist halt wirklich ein Dämon, der sich daran ergötzt, dass Menschen umgebracht werden, was er dann auch manchmal tut unter seiner Kontrolle. Können wir jetzt aber auch nicht so viel sagen. Ich glaube, das darf man oder darf ich bei all dem Positiven über den Distelkönig nicht vergessen. Es ist halt ein blutrünstiger Dämon, der sich am Leid und am Tod anderer Menschen ergötzt.
Aber ich glaube, das ist auch der Trick ein bisschen dabei, dass man nämlich durch die humorvolle Art das hin und wieder mal verdrängt. Und ja. Ich glaube auch, dass es Absicht ist vom Distelkönig, weil er halt dann einfach sagen kann, okay, ich komme jetzt aus dem Schatten wieder heraus quasi und du hast mich unterschätzt. Und das ist halt tödlich,
wortwörtlich. Absolut, ja, absolut, genau. Wir wollen noch zu guter Letzt über das Ende sprechen. Keine Angst, wir werden das Ende nicht spoilern, aber es ist aus verschiedenen Gründen diskussionswürdig und hervorzuheben. Stefan, sag uns da mal ein paar Takte dazu.
Genau, also vielleicht erstmal der größte Kritikpunkt für mich persönlich an dem Buch im Prinzip. Es gibt jetzt nicht nur einen Antagonisten oder auch eine antagonistische Kraft, was auch immer, wie man es bezeichnen möchte, aber es gibt eine Antagonist, der sehr hervorgehoben wird, sage ich mal, während des Buches. Und da muss ich sagen, hat mir das Ende nicht ganz zu der ganzen Vorbereitung gepasst, um es einfach mal so darzustellen, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen. Das hätte ich mir ein bisschen anders gewünscht. Das ging mir einfach sehr viel zu schnell, zu flott. Was ich vorhin ja schon angekündigt hatte, war, dass ich das Ende einfach sehr hektisch fast schon empfunden habe durch den das Tempo. Das Tempo hat einfach sehr, sehr viel angenommen. Ich hätte mir da vielleicht 50 Seiten mehr gewünscht, um das ein bisschen ruhiger, aber trotzdem nicht langweilig darzustellen. Andererseits dazu allerdings muss ich sagen, dass das Ende auch super viel Potenzial bietet, dass da noch was kommen könnte. Und was ich auch vorhin schon gesagt habe, auch das möchte ich nochmal erwähnen, es sind super viele Details versteckt, die am Ende auf einmal Sinn machen und die darauf hingedeutet haben. Und das ist natürlich eine super Möglichkeit für den Leser oder die Leserin, während des Buches schon ein bisschen aufzupassen, ein bisschen zu schauen und sich Gedanken zu machen und am Ende dann auch belohnt zu werden. Also das fand ich schon dann doch wieder gut.
Mhm. Jetzt haben wir ganz viele verschiedene Informationen und Einschätzungen über das Buch gegeben. Lass uns das Ganze mit einem Fazit von dir abschließen.
Das ist gar nicht so leicht. also wir haben ein wahnsinnig großes Worldbuilding. Wir haben viele, viele offene Fragen, die noch bleiben, auch rund um die Clans. Es werden nicht alle Clans ins kleinste Detail beschrieben. Es werden schon ein, zwei Stück, gerade wo Erin oder auch Miko sind, was wir ja gesagt haben. Also vor allem Miko, Erin ist ja clanlos, Entschuldigung. Wird schon ein bisschen genauer erläutert, aber da ist noch sehr, sehr viel Potenzial hinten. Und was wir halt eben gesagt haben, das Ende war ein bisschen arg schnell, aber das ist wirklich Meckern auf dem höchsten Niveau. Und gerade die Zuhörerinnen und Zuhörer, die mich kennen, ich habe viel gemeckert in der Vergangenheit bei unseren Reads. Und hier muss ich wirklich mal eine klare Top-Empfehlung aussprechen. Das ist super spaßig zu lesen, es geht schnell, es geht einfach, es sind Perspektivenwechsel dabei, das Tempo, die Spannung, es passt für mich alles. Also ich habe auch wirklich, wie ich es vorhin gesagt hatte, als Rahel mir die Empfehlung gegeben hat, okay, man ist ja erstmal ein bisschen skeptisch, aber nach den ersten
50... Bei meinen Empfehlungen, hallo.
Nein, bei Empfehlungen allgemein. weil wir haben ja auch schon das ein oder andere Buch auch zusammen gelesen, wo wir auch vielleicht mal unterschiedlicher Meinung sind. Ja, aber hier kann ich voll und ganz einfach nur sagen, lest dieses Buch, finde ich definitiv empfehlenswert und ich hoffe sehr, dass da noch mehr folgen wird.
Ja, genau, also ich kann mich dem nur anschließen, ich habe das Buch geliebt und wie gesagt, das ist mein Jahreshighlight, schauen wir mal, was noch kommt. Finde ich ganz toll, also ganz herzlichen Dank an die Autorin, dass sie so ein tolles Buch geschrieben hat, es war wirklich das größte Lesevergnügen. Und jetzt stellt sich die Frage, ob bei so viel Potenzial, was Stefan auch erwähnt hat, es noch eine Fortsetzung gibt. Zum Glück können wir diese Frage bei unserer nächsten Podcast-Folge beantworten, denn wir haben Caroline Brinkmann zu Gast. Wir werden sie interviewen, wir werden sie befragen, wir werden sie aushorchen und ich freue mich mega auf diese Folge mit Caroline. Danke, dass ihr jetzt dabei wart. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir freuen uns dann natürlich, wenn ihr bei der nächsten Folge auch mit dabei seid mit Caroline Brinkmann. Wenn ihr Fragen im Vorfeld habt, die wir ihr unbedingt stellen sollten, dann postet sie in Instagram, schreibt uns. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr unseren Podcast abonniert auf Apple Podcast, auf Spotify zum Beispiel oder Google Podcast. Wir freuen uns natürlich auch über Kommentare, Bewertungen und 5 Sterne. Auf jeden Fall ganz herzlichen Dank euch mit, dass ihr dabei wart. Danke auch an Stefan, dass du so viel über das Buch erzählt hast. Und wir bedanken uns mit einem Gruß aus Nürnberg. Und Stefan, wo kommst du her?
Aus Darmstadt.
Aus Darmstadt. Macht's gut und euch noch einen schönen Tag. Ciao.
Tschüss.